Glauben Sie alles? Glauben Sie, was Ihnen am Familientisch erzählt wird? Glauben Sie, was Sie in der Waschküche hören? Glauben Sie, was Ihnen der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin sagt? Glauben Sie, was Sie hören in der Presse, im Fernsehen, im Radio? Glauben Sie der Werbung? Glauben Sie den Politikern bei Ihnen Wahlversprechungen? Warum lachen Sie? Ich auch nicht. Ich bin froh. Früher war doch das ganz anders. Früher gab es Autoritätspersonen, denen hatte man Gehorsam zu leisten, dem Arzt, dem Lehrer, dem Pfarrer im Dorf. Und es gab zwei Meinungen und seine war richtig. Und die Kirche hat über all die Jahrhunderte solchen Unfug betrieben mit diesem Wissen, das sie sich vorenthalten hat. Sie ließ die Leute nicht selber forschen in der Bibel. Sie hielt die Predigt in einer Sprache ab, die niemand verstand. Und so wurde Glauben zu etwas, das man musste. Das ist doch absurd. Glauben kann man doch nicht müssen. Glauben ist doch immer freiwillig. Glauben kommt doch aus einer Beziehung und aus Vertrauen heraus. Und es kann sein, auch wenn wir im 21. Jahrhundert leben, dass Sie, dass du geprägt bist von einem Glauben, der auf Müssen beruht. Du musstest, du solltest und hättest du doch. Und du hast dich verabschiedet vom Glauben, von der Kirche, von Gott und hast zu suchen angefangen irgendwo. Und ich möchte mich heute Morgen bei dir entschuldigen, falls die Kirche bei dir einen solchen Glauben geweckt hat. Ich möchte dich um Verzeihung bitten. Das ist nicht der Glaube, den uns Jesus verheißt. Und wenn die Kirche mit Schuld ist, dass du dich von Gott abgewandt hast, dann ist es an uns, uns zu entschuldigen. Heute ist das ja anders, im 21. Jahrhundert. Durch die Aufklärung und durch die Neuzeit, da dürfen wir denken und glauben, was wir wollen. Das Weltbild hat sich verändert. Auch unser Verstand, der wurde plötzlich zur höchsten Maxime. Unsere Vernunft, unser Denken entscheidet, was gut, was nicht gut, was Glauben ist und was nicht. Oder glauben Sie gar nichts? Ich vermute, Sie wären nicht da. Und wer nichts glaubt, glaubt nur, dass er nichts glaubt. Wenn ich den Umfragen Folge leisten will, dann sagen heute über 80% in der Bevölkerung, dass sie an einen Gott oder ein höheres Wesen glauben, wie das auch immer aussieht. Aber warum brauchen wir denn im 21. Jahrhundert trotz aller Aufklärung und Wissenschaft überhaupt noch Glauben? Und was meinen wir, wenn wir heute von Glauben sprechen? Der Schreiber des Hebräerbriefes im Neuen Testament hat es so formuliert. Glauben bedeutet zuversichtlich hoffen und überzeugt sein von etwas, das man nicht sieht. Allzu gut sind wir uns unserer Begrenztheit in unserem Denken bewusst. Und Stefan Giger hat im Lobpreis angetönt, in uns ganz tief drin, da steckt irgendwo so ein Vakuum. das schreit nach mehr als nach dem, was wir sind und was wir denken und was wir erleben. Tief in uns schreit nach Erlösung. Tief in uns schreit nach Befreiung aus unserer Endlichkeit. Wir stellen uns die Frage, das kann's ja wohl nicht sein. 70, 80 oder wenn's hochkommt, 90 Jahre. Und dann? Es schreit in uns nach einer Entschuldung. Wir alle spüren irgendwie intuitiv, dass wir schuldig sind. Und wir unternehmen alles, für diese Last irgendwo loszuwerden. Wir schreien nach Vergebung, nach Liebe, nach Anerkennung. Und wir spüren, wir sind angelegt auf ein Gegenüber. Wir suchen das Gegenüber im Du, in menschlichen Beziehungen. Und trotzdem bleibt da eine gewisse Enttäuschung und Leere manchmal zurück. Schon die großen Psychologen haben das entdeckt. Freud sagte, der Mensch, der hungert nach Liebe. Jung sagte, der Mensch, der hungert nach Geborgenheit. Und Adler meinte, der Mensch hungert nach Anerkennung. Wie stillen wir, wie stillen Sie diesen Hunger? An wen oder was glauben wir denn heute? Wir stehen in der Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten. Ach, was es da gibt. Es wird sogar überhängend irgendwann. Wir dürfen uns unseren Glaubensmix heute selber zusammenstellen. Man nehme verschiedene Kochbücher mit Lebensweisheiten, etwas chinesische Sache, ist heute Mode, etwas Grün, Natürliches, das neue Salatbuch, dann etwas Betty Bossi, noch etwas Bodenständiges, Berner Kochbuch, Tradition. Und dann mixt sich jeder und jede seinen Glaubensmix zusammen. Ist doch super. Konnten unsere Vorfahren nicht. Es gibt eine Frau, die hat so gelebt und wurde immer enttäuschter, weil sie merkte, ich kann da zusammenmixen, was ich will, aber ich schaffe es nie, meine Bedürfnisse zu stillen. Und sie kehrte sich zu Jesus Christus zu und schrieb dann solch ein Rezept, wie sie gelebt hat. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Mann nehme oder auch Frau nehme. 2 Tassen Hoffnung. Alle Furcht muss sorgfältig ausgesiebt werden. 2 Tassen Bewusstseinsveränderung. Yoga, Drogen oder Meditation, je nach Geschmack. Je 3 Esslöffel Selbstbewusstsein, Selbstvervollkommnung und Selbstachtung. Alles Negative hat unbedingt zu verschwinden. Ein gehäufter Teelöffel Frieden, ein großer Klumpen Liebe, je eine reichliche Prise Humanismus, östlicher Mystizismus oder Okkultismus. Eine Handvoll Holismus, Ganzheitslehre und eine Schöpfkelle mystische Erfahrung. Alle Zutaten gut miteinander verrühren, in einer warmen, freundlichen Umgebung backen. Mit den reizvollsten Träumen füllen, reich mit positiven Gedanken und guten Schwingungen verzieren. Meine Lieben, ich will mich nicht lustig machen über das. Da steckt eine tiefe Sehnsucht, Antworten zu finden. Und ich bin überzeugt, da steckt auch ein Stück Wahrheit drin. Aber eben nur ein Stück. Und zurück bleibt immer wieder diese Leere. Es gibt Menschen, die bezeugen, auch da in unserer Gemeinde, dass sie immer mehr gesucht haben. Und je mehr sie angeblich gefunden haben, umso größer war die Enttäuschung nachher, dass es doch wieder nichts war. Und all die Grundbedürfnisse leer zurückblieben. Wir stellen uns der Frage, wer definiert denn überhaupt, was ein hilfreicher Glaube ist und was nicht? Ich glaube, diese Antwort, die muss außerhalb von uns selbst liegen, sonst ist sie sehr kurz gegriffen. Wenn wir glauben, dass es einen Schöpfer und eine höhere Instanz gibt, dann sollte doch es möglich sein, von ihm her diese Frage zu beantworten. Und ich möchte mit Ihnen einige Punkte anschauen, warum ich mit vollstem Vertrauen der biblischen Botschaft und Jesus Christus vertraue. Ob Sie das so können, das müssen Sie dann selber beantworten und prüfen. Ich lese schon im zweiten Buch der Bibel im Alten Testament, dass Gott von sich sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich möchte dein Gott sein, sagt da der Gott im Himmel. Und du brauchst sonst keinen anderen. Ich bin alles für dich. Ich bin dein Schöpfer. Und Jesus hat Jahrtausende später von sich diesen Satz gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, Jesus. Jesus sagt, ich bin dein Weg, ich möchte dir den Weg weisen, ich möchte dein GPS für dein Leben sein. Ich möchte dir Kompass sein und dir eine Richtung weisen, die dich nicht ins Leere laufen lässt, sondern zum Vater im Himmel hinführt. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da ging ich, naiv ich war, möglichst ohne Karte zu Berg und nahm immer die kürzeste Strecke. Und wie manches Mal habe ich den Berg gesehen und stand vor dem Abgrund, der da zwischen mir und dem Berg war. Weil ich dachte, der Weg da hinten rum, der ist mir zu weit. Und viele Menschen suchen den Himmel und stehen plötzlich vor dem Abgrund ihrer eigenen Schuld und kommen nicht weiter, weil da eine Brücke fehlt. Und Jesus sagt, ich bin dein Weg. Ich will diese Kluft überbrücken und dich zu Gott hinführen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der und das, wo dein tiefstes Inneres danach sucht. Und wenn du mich gefunden hast, dann hast du alles. Und ich bin dein Leben. Ich bin der, der deinen Lebenshunger stillt und deinen Lebensdurst stillt, immer wieder neu. Gott selber hat sich durch diese zwei Stellen definiert, dass er unser Gott, mein Gott sein will. Das haben nicht Menschen erfunden. Das hat auch nicht die Kirche erfunden und deren Vertreter. Gott selber stellt diesen Anspruch. Und für mich ist es so gewaltig, dass Gott sich selber offenbart und sich zeigt, wer er ist. In vielen Religionen bleiben wir in dieser Frage ungewiss. Wir müssen alles anstrengen, Gott irgendwie zu finden. Und Christus kommt und sagt, ich habe mich schon finden lassen. Ich bin da. Willst du? Es ist umgekehrt. Gott ist zu uns gekommen. Nicht wir müssen uns zu Gott bemühen. Und woher nehme ich dieses Wissen? Ich nehme das aus der Bibel. Und da haben wir vielleicht ein Problem. Für mich ist die Bibel mittlerweile das beste Buch, das ich kenne. Ich kenne kein Buch, das die Weltgeschichte so überdauert hat wie die Bibel. Ich kenne kein Buch, das so viel gelesen und übersetzt wurde. Und ich kenne kein Buch, das so genau und präzise übersetzt wurde. Kann man nachprüfen mit alten Schriften. Und ich glaube dies, weil Menschen über einen Zeitraum von 2000 Jahren immer wieder bezeugt haben und auch heute bezeugen, bis hier in diesen Raum, ich bin diesem Gott begegnet. Ich konnte eine Beziehung mit ihm aufnehmen. Glaube an den Gott, den die Bibel verheißt, und an Jesus Christus, ist also nicht irgendein Erfüllen von Gesetzen oder Ritualen, sondern es ist eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Vielleicht sagen Sie aber, die Bibel, die ist ja voller Widersprüche und da komme ich gar nicht nach. Selbstverständlich. Haben Sie auch solche Gebrauchsanweisungen zu Hause? Mit jedem Gerät und kommen Sie da so super nach? Ich lese Ihnen einen Satz aus einer Gebrauchsanweisung. Zudem muss sich das ISDN NT1 und 2AB im ISDN-Zustand befinden. Sie erkennen den ISDN-Zustand an den Leuchtdioden. Siehe Kapitel Leuchtdioden auf Seite 8. Super, solch eine Gebrauchsanweisung brauche ich, oder? Komme ich doch nicht nach. Werfe ich wegen dieser Gebrauchsanweisung, die mir beim ersten Lesen nicht verständlich ist, gleich meine ganze Telefonie über den Haufen? Nein, ich bringe das irgendwie zusammen. Ich telefoniere dem Stefan und sage, Stefan, du kommst besser aus. Komm und hilf mir. Und dann kommt er und sagt, ist ganz einfach, sieh, so und so. Und dann sage ich, ja, es hat funktioniert, danke. Hast du deinen Glauben über Bord geworfen, nur weil du die Bibel unverständlich fandest? Darum sind wir auch als Gemeinde da, dass wir miteinander forschen dürfen, dass wir miteinander dieses Wort erklären dürfen, im Gottesdienst, in Kreisen, im Gebet, dort, wo wir uns bewegen. Mark Twain sagte einmal, ich habe keine Probleme mit den Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern vielmehr mit denen, die ich verstehe. Das ist für mich ein ganz toller Grundsatz. Ich habe genug zu catchen an dem, was ich verstehe. Aber wie ist das? Haben dann unsere Zweifel und unsere Fragen keinen Platz? Keineswegs. Jesus ging sehr stark auf die Zweifel und Fragen der Menschen ein. Wenn er wusste, die sind echt und die bringen den Menschen weiter. Und ich möchte exemplarisch an einem Beispiel das darstellen. Ein Beispiel, das mir sehr lieb ist. Es ist der Jünger Thomas. Ich heiße Thomas. Und der Jünger Thomas, da sagen wir im Volksmund, das ist der ungläubige Thomas. Das macht mich verrückt, das stimmt nicht. Thomas war einer, der wollte es wissen. Und der wollte der Sache auf den Grund gehen. Und der gab sich nicht mit Oberflächlichem ab. Und ich lese euch eine Begebenheit. Da erzählte Jesus etwas vom Himmelreich. In Johannes 14. Dann sagte Jesus zu allen Jüngern, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, den ich gehe, den kennt ihr ja. Super, alles klar, oder? Habt ihr alles verstanden? Der Thomas hört das auch und sagt, ja, aber stopp. Wie geht denn das? Und er fragt Jesus, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wir wissen ja nicht, wo der Himmel ist. Wie sollen wir denn den Weg dorthin kennen? Und Jesus weist den Thomas nicht zurück, sondern er geht darauf ein und sagt, Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kenne ich ihn und ihr habt ihn gesehen. Weil Thomas der Sache auf den Grund gehen wollte, wissen wir heute, dass Jesus der Weg ist. Er hat uns mit dieser Frage etwas vorgebahnt. Und scheinbar machte das den anderen Jünger Eindruck, dass man da Fragen stellen darf. Und Philippus stand auf und sagte, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir ihn nicht. Wo ist denn der Vater, von dem du da sprichst? Und Jesus sagt, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Jesus sagte, ich bin wie der Vater. Und wenn du mich siehst, siehst du Gott im Himmel. Thomas erlebte dann die schreckliche Tat, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde und starb. Und das passte so nicht mit dem zusammen, was er von Jesus gehört hatte. Er war zutiefst betrübt, brachte Leben und Glauben nicht mehr zusammen. Ach, das kennen wir doch. Ereignisse, die uns auf den Kopf stellen. Und dann kommen plötzlich seine Jünger und sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagt, wo seid ihr gestern gewesen? Ich war ja mit am Kreuz und hab's gesehen. Das kann nicht sein. Und er sagt da in Johannes 20, niemals werde ich das glauben, dass ihr Jesus gesehen habt und dass er auferstanden ist. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst glaube ich es nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da habt ihr die Szene dargestellt, der Thomas, wie er vor Jesus steht. Und Jesus lädt ihn ein. Du darfst eine Frage, die dich brennt, überprüfen. Und wie der Thomas Jesus vor sich sieht, leibhaftig, braucht er diesen Beweis nicht mehr, sondern er spricht aus, mein Herr und mein Gott. Er wusste, da ist der leibhaftige Gott vor ihm. Das, was der Philippus vorher gefragt hat. Und Jesus sieht ihm in die Augen und spricht, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und dann, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen, da hier. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Die Schrift sagt, ich bezeuge, dass Jesus Gottes Sohn ist. Überprüfe es, nimm es ernst. Wir dürfen mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, Ängsten und unserem Unverständnis, auch mit unseren Enttäuschungen, die wir mit Gott gemacht haben, zu ihm kommen und ihm das sagen. Du, ich verstehe es nicht mehr. Was ist da los? Jesus kommt auf uns zu und nimmt uns ernst. Er hat das Angebot gemacht und ich möchte jetzt was machen. Wer möchte 20 Franken? Kann sie abholen, aber muss pressieren. Wer möchte sonst noch? Ja, danke, ich gratuliere euch. Macht etwas Gutes draus. Spinnen die zwei? Wir haben nichts abgemacht, die wussten nichts. Diesen kleinen Schritt braucht's von dir, dass du aufstehst und das abholst, was da versprochen ist. Das nimmt dir Jesus nicht ab. Alles andere hat er schon getan für dich. Was möchtest du heute Morgen? Ihm bringen, von ihm annehmen. Und es ist freilich mehr als 20 Franken. Die sind übermorgen schon längstens verrauscht. Gottes Angebot hält eine ganze Ewigkeit.